Ja, das ist nicht die Technik. Ich kann das auch mich selber ausblenden. Gestern haben wir einen breiten Bogen geschlagen, quer durch das Thema Gemeinschaft. Du hattest schon, ne? Ich brauche mal wieder einen Stupser. Ohne Technik läuft hier gar nichts. Da ist er doch. Eine starke Gemeinschaft. Und das war nicht nur Theorie, sondern das waren verschiedene Facetten dessen, wie Gemeinschaft aussehen kann, was wir brauchen für Gemeinschaft. Aber sozusagen die Nagelprobe ist immer, leben wir das? Leben wir das, was wir wissen oder meinen zu wissen? Wie sieht das aus? Und das Spannende ist ja, in Gemeinden hört man ganz oft so, wir brauchen mehr Gemeinschaft. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Oder wie heißt das jetzt, wir brauchen mehr Veranstaltungen, damit wir uns endlich treffen können? Und manchmal finde ich es dann traurig zu sagen, Gemeinschaft, das ist nicht erst ab mindestens. Gott zählt ja anders. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich bei ihnen. Da geht es mit Gemeinschaft los. Also nicht nur Gott und ich, sondern da kommen noch ein paar mehr ins Spiel rein. Oder eben halt bei diesen vielen Veranstaltungen, wo man dann sagt, so, die sollen alle dabei sein. Und wenn man dann zählt und guckt, wer ist denn dabei, so wie viele Mitglieder haben wir, wie viele Gäste haben wir, wer ist denn dabei, dann könnte man immer sagen, oh, da fehlt aber jede Menge. Oder aber zu sagen, nein, Gemeinschaft ist nicht nur etwas für Hardliner. Oder wir brauchen mehr Kleingruppen, also mehr Grüppchen. Auch das greift alles zu kurz. Klar, wir wünschen uns, so kam es auch über eine Gemeindefreizeit, Gemeindetag, Ausflug, all das. Aber all das sind nur Klitzekleinigkeiten im Blick auf das, worum es wirklich geht, beim Thema Gemeinschaft. Es geht um mehr. Und diese starke Gemeinschaft eben halt, wir haben auch festgestellt oder gefragt, nachher ganz zum Schluss, und das ist offen geblieben, und vielleicht war das ganz gut so, wo haben wir unsere Defizite und wo haben wir unsere Stärken in unserem Miteinander? Wie sieht das aus? Was läuft top, wo wir sagen, ja, da können wir noch nachbessern, und wie sieht es da aus? Was macht Gemeinschaft aus? Und dann ganz neu zu lernen, Moment, wir haben unsere Vorstellung. Gott hat vielleicht ganz andere Vorstellungen von dem, wie er sich Gemeinschaft vorstellt. Wenn man in die Bibel reinguckt, eine der maßgeblichen Stellen, die haben wir gestern nicht mal gestreift, Apostelgeschichte 2,42, da werden ja vier Säulen des gemeindlichen Lebens genannt und eine Säule davon, sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft und, in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, im Gebet, all das zählt dazu. Und wer dann auf die Suche geht, sagt, ja, das reicht mir nicht. Ich könnte mit euch jetzt quer durch die Bibel Bibelarbeit machen, wird mich reizen. Ich habe mich entschieden, wir nehmen einen Text. Aber ich kann euch versprechen, der ist sehr herausfordernd, sehr praktisch. Und wie nah ihr den jetzt an euch ranlasst, das ist eure Entscheidung. Ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass da eine Begegnung stattfindet. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, liebe Brüder und Schwestern, wir können jetzt durch das Sterben Jesu Christi, durch das Opfer seines Blutes frei und ungehindert in das Heiligtum eintreten und zu Gott selbst kommen. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Als unser hoher Priester herrscht er nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Kurzer Zwischenruf, kommst heute Morgen zur Gemeinde, stehst vor der Tür und die Tür ist zu. Haben wir gehabt, Haupteingang. Also es ist scheinbar nicht immer automatisch, dass man rein kann. Zu den Begleitumständen sage ich gleich noch was. Darum, weil das so ist, wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und dem festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr wiederkommt. Ihr merkt, das ist so ein bunter Strauß dessen, was ja hier alles passieren soll und was sich, ja, was für Gemeinde, was für Gemeinschaft wichtig ist. Und es geht los damit, dass Jesus durch sein Leiden, Sterben, Auferstehen, seinen Tod am Kreuz, dass er was Gewaltiges passiert, zumindest für jüdisches Denken. Diese Einteilung im Tempel und vorher in der Stiftshütte, da gab es den heiligen Bereich, da durfte jeder rein. Und dann gab es einen großen Vorhang und hinter diesem Vorhang war das Allerheiligste. Und da durfte einmal im Jahr nur eine Person rein, der sogenannte Hohepriester. Und als Jesus am Kreuz starb, da kriegte dieser tolle Vorhang, schade um den Vorhang, aber nicht um das, was damit deutlich werden sollte, kriegte einen Riss. Von oben bis unten durch. Es war wirklich ein deutliches Zeichen, jeder kann jederzeit zu Gott kommen. Und nicht nur dieser eine hohe Priester. Jesus ist, so wurde es hier dargestellt, der hohe Priester für uns alle. Gemeinde, Gemeinschaft, gemeinsam auf dem Weg. Ich möchte das so mit vier Stichworten versehen. Nähe, Dauer, Fürsorge und Verbindlichkeit. Und das Ganze hat so seinen Hintergrund in diesem Text. Ich habe ihn nicht nach der Lutherbibel gelesen, aber in der Lutherbibel, und das finde ich ganz passend, heißt das, jeweils wird das sozusagen eingeleitet mit lasst uns hinzutreten oder lasst uns festhalten, lasst uns aufeinander Acht haben und lasst uns nicht verlassen. Das ist ein Stilmittel, das nennt sich adhortativer Konjunktiv. Toll, ne? Ich bin kein Lehrer, aber aussprechen. Aber was meint das eigentlich? Das ist sozusagen eine Form von Selbstaufforderung. Also nicht, ich gehe jetzt bei und sage, ihr müsst, du musst, der muss, sondern wir wollen, könnte man das auch übersetzen. Wir entscheiden uns dafür, das wollen wir, das brauchen wir, das ist unser Anliegen, da schlägt unser Herz für. Genau das, also eine bewusste Entscheidung für Gemeinschaft. Da sind wir schon mittendrin. Eine bewusste Entscheidung, ja, ich will sozusagen dabei sein. Und das Erste, was uns dann begegnet, wir wollen uns Gott nähern. Und ich bleibe mal bei diesem Wollen. Ich habe immer großen Respekt vor neuen Lebensabschnitten. Auch oft mit einer Portion ja, Unsicherheit. Man weiß nicht, wenn man eine Tür in einen Bereich aufmacht, was passiert dann? Da beginnt jemand ein FSJ und will die Museen hier in Stade sich angucken. Was wird draus werden? Entschuldige, aber es passiert halt. Es ist live geschehen, Gottesdienst. Oder da geht jemand in einen Beruf rein oder beginnt eine Ausbildung. Oder. Wird das werden? Wie sieht das aus? Da steht eine OP an. Wird das was? Kann ich da mit leben, mit dem Ergebnis? Und dann sehe ich, ähnlich wie jetzt hier, was uns hier begegnet, wir wollen uns Gott nähern, zu sagen, das Erste, was es braucht, um nahe zu kommen, ich brauche eine offene Tür. Ich habe eben schon angedeutet, schlecht, wenn Türen zu sind oder wenn da dran steht, wir müssen draußen bleiben. Auch eher ausladend als einladend. Und hier passiert genau das andere. Jesus hat etwas völlig Neues ermöglicht. Es gab mal, ich weiß nicht, ob ihr die Werbung noch kennt, wir machen den Weg frei. Ich habe gedacht, toll, ne? Nimm einen Kredit bei uns auf, bezahlst dafür, wir machen den Weg frei. Aber das, was ich eben beschrieben habe, für die Juden war das unbegreiflich. Man kann zu Gott kommen. Wir haben gestern bei Gemeinschaft auch gemerkt, eigentlich war Gemeinschaft im Alten Testament zwischen den Volksgenossen, also wir können miteinander, wir sollen aufeinander Acht geben, aber Gott, der war ziemlich weit weg. Und jetzt wird deutlich, nee, du kannst Gott nahe kommen, du kannst ihm auf die Pelle rücken, du kannst jederzeit mit ihm reden, du brauchst nicht einen Pastor. Wozu das denn? Um mit Gott zu reden, brauche ich den gar nicht. Ich habe eine offene Tür, jederzeit. Das läuft. Und genau das, dieser direkte Zugang, diese direkte Gemeinschaft. Nur die Frage ist, ich habe bewusst diese offene Tür gewählt, die Frage ist, gehen wir da durch? In welcher Form gehen wir da durch? Und damit meine ich nicht die Gemeindehaustüren, sondern wirklich, wo im Alltag gehst du durch diese Tür durch? Die sind da, das heißt, du bist dran, du kannst Gemeinschaft mit Gott haben oder auch nicht. Freie Entscheidung. Und was hier auch genannt wird, ist ein aufrichtiges Herz. Aufrichtig, echt, authentisch. Bin ich wirklich daran interessiert, Gottes Nähe zu suchen? Oder macht Mann, Frau das? Habe ich Sehnsucht nach Gott, wenn ich in den Gottesdienst gehe? Hoffe ich, irgendwo angesprochen zu werden? Durch Musik, durch ein Beispiel, durch die Begegnung mit den anderen. Wie sieht das aus? Habe ich Sehnsucht danach, dass ich Gott in meinem Alltag erlebe? Ihr merkt, wir gehen aus dem Haus raus, sozusagen. Wir gehen rein in das, ja, was den Großteil unseres Lebens ausmacht, Alltag. Hast du die Sehnsucht danach? Siehst du und entdeckst du ihn? Bist du bereit, auch alles dafür zu tun oder zu lassen, um in seine Nähe zu kommen? Manchmal gibt es ja auch Dinge, die wollen uns davon abhalten. Wie sieht's aus? Und dann? Nachgeben? Ich rede gerne von den inneren Schweinehunden, die manchmal so auf einem hocken, wenn man auf der Couch liegt. Und dann, oh, nee, geht jetzt nicht. Oder du bist so müde oder dir tut alles weh oder es gibt gute Argumente. Also zu sagen, nein, ein aufrichtiges Herz, sagen, Gott sieht mir ins Herz und er weiß, er kennt meine Motivation und deine genauso. Und ein weiteres, ein fester Glaube. Heißt das jetzt, das ist nur was für Leute, die wirklich so gestandene Christen sind, nichts für Zweifler, nichts für, ich sage das immer in Gänsefüßchen, Weicheier? Nein, das ist eine Ermutigung, soll das auch sein. Ein festes, ein sicheres, ein begründetes Vertrauen zu haben. Zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Auch wenn du vielleicht nicht jeden Wunsch von mir erfüllst. Aber ich verlasse mich drauf. Ich weiß, dass dir Gott so viel an der Nähe zu mir liegt. Und darauf baue ich. Das heißt, die von Gott angebotene Gemeinschaft, können wir bejahen, wir können sie wahrnehmen, wir können sie vollziehen, wir können sie praktizieren. Ja, wir müssen sie geradezu pflegen. Und das ist grundlegend für Gemeinschaft. Gemeinschaft lebt davon, dass sie gepflegt wird. Also so, ich sage ja manchmal gerne so OW-Christen, die dann sagen, Ostern und Weihnachten bin ich, sage ich mal, dem lieben Gott guten Tag. Und den Rest des Jahres kann er ein guter Mann sein, aber bleibst draußen. Das passt nicht zu dieser Entscheidung. Ich will mich Gott nähern. Und dann auch durchaus verbunden mit der Frage, was bringt mich Gott denn näher? Und wie kann ich das erleben? Also die Einstellung zum Gottesdienst, die Teilnahme am Abendmahl hatten wir gestern ja auch mit dabei. Wie zeigt sich dieses Vertrauen zu Gott? Ihr könnt jetzt sagen, Herr, ich frage unseren Kassierer mal, wie das aussieht mit eurem Vertrauen zu Gott, was dann in der Kollekte gelandet ist. Wäre eine Facette, aber das meine ich nicht. Ich halte keine Kollektenpredigt, bitteschön. Ein zweiter Gedanke, eine zweite Entscheidung. Wir wollen an dieser Hoffnung festhalten. Ich weiß nicht, in solchen Zeiten wie jetzt von Hoffnung zu reden, ist das nicht gewagt? Ist das nicht eher sehr, sehr geprägt von Unsicherheit? Die Politiker so richtig voran, kommen sie nicht trotz aller Hin- und Her-Gejette und die ganzen Gespräche, die geführt werden? Mehr Frieden ist bislang nicht dabei rausgekommen. Wie sieht das aus? Wir wollen an dieser Hoffnung festhalten. Das ist eine andere Qualität von Hoffnung. Hoffnung auf die Zukunft, aber nicht menschengemacht. Sondern Hoffnung braucht ein Ziel. Und das ist, glaube ich, grundlegend, zu sagen, zielorientiert zu leben. Warum lebe ich? Wozu? Wo will ich hin? Wie sieht das eigentlich aus? Und das ist genau das, was uns hier ermöglicht wird durch Jesus. Ein Ziel. Und mich begleitet ein Lied immer wieder aufs Neue. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. zu sagen, also ich bin größer, ich bin weiter, ich denke weiter. Nicht nur dieses Klein-Klein, sondern Gottes neue Welt, Gottes Herrschaft, in der ich jetzt lebe, aber die weitergeht. Das Problem ist, wir bekommen das oft, ich sage das wirklich bewusst wir, ich auch, das in den Alltag reinzukriegen. Dieses große Ziel, das ist so wenig fassbar oft, wenig greifbar. Welche Bedeutung hat es für mich, wenn ich bei Aldi oder Lidl, aber eben halt, ihr wisst ja, wer schon häufiger da war, der weiß, ich bin kein Lidl-Werbeträger, ich bin ein Lebt-in-der-Liebe-Werbeträger. Und ich habe es bewusst wieder angezogen, weil das der Kit ist für Gemeinschaft, in der Liebe miteinander zu leben. Genau das. Aber wie sieht's aus? Wie begegne ich dem anderen? Worauf setze ich denn meine Hoffnung? Welchen Zielen hechte ich hinterher? Was hat Priorität bei mir im Leben? Kurz-, mittel-, langfristig. Jag ich diesem Ziel hinterher? Oder komme ich mir vor wie dieser Hunde beim Hunderennen, der dann so ein falscher Hase vorwegläuft und die pesen da hinterher und werden ihn nicht einholen. Es geht nur um Geschwindigkeit, unterwegs sein. Ziele geben eine Richtung vor. Ziele prägen den Weg. Also Vorfreude auf ein Sparziel ist was Feines. Wenn ich sage, wenn ich das Geld zusammen habe, dann kann ich. Wenn, da will ich hin. Und trotz deshalb haben Ziele in der was mit unserer Gegenwart zu tun. Mit dem, was du machst oder nicht machst. Die Konzentration aufs Wesentliche. Wir wollen festhalten. Ich habe bewusst dieses Bild gewählt. Ich weiß nicht, ob ihr das so ganz genau erkennt. Eigentlich gehört es in eine Seilschaft hinein, wenn du irgendwo dranhängst und musst dich hochziehen, hochhangeln. Festhalten ist angesagt. Wer loslässt, rutscht ab. Und genau darum geht es, im Auf und Ab unseres Lebens nicht den Halt zu verlieren. Genau das, festzuhalten, diese Erinnerung, ja, lass deine Hände nicht los. Gib nicht zu schnell auf, wenn es nicht so schnell geht oder nicht so geht, wie du das gerne möchtest. Wir wollen festhalten an der Praxis des Glaubens, um wirklich anzukommen. Auch wenn ich, da gibt es Enttäuschungen, es läuft nicht so, da gibt es Zweifel. Sollte Gott gesagt haben, so im Klein-Klein des Alters, es läuft anders. Oder wie sieht es denn aus, ja, wenn es an anderen Stellen klemmt, Krisen, Glaubenskrisen, Krisen oder Spannung im Blick auf andere und dann wird hier drin genannt, Gott ist treu. Das heißt sozusagen, das andere Ende des Seils, das hält Gott fest. Gott lässt nicht los, never ever. Aber die Frage ist, halten wir fest? Und deswegen entscheiden wir, wollen an dieser Hoffnung festhalten. Und zwar, ja, öffentlich. Ich habe das anders beschrieben, aber genau das. Wir haben etwas zu sagen. Wir können davon reden, was Halt gibt, wo du deine Energie, deine Kraft draus ziehst. Wir können, wir müssen von dem reden, lernen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und da sind solche Gemeindetage nämlich auch eine gute Gelegenheit. Also nicht nur wir spielen miteinander, wir sind in der Stadt, sondern auch Zeit zu haben. Und dann nicht nur zu sagen, wir reden von vielen schönen Dingen, sondern ich darf auch davon reden, was habe ich eigentlich mit Jesus erlebt? Und das fällt manchmal scheinbar viel, viel schwerer. Aber ganz persönlich, ich habe das erlebt. Und es wäre schön, wenn das mehr sozusagen uns aus den Knopflöchern rausguckt. Wir sagen nicht als Muss, du das, nein, ich kann den Mund nicht halten. Wenn ich in die Apostelgeschichte reingucke, da wird zwei Leuten verboten, von Jesus zu reden und die sagen den Leuten ins Gesicht, wir können es nicht lassen, wir versprechen es nicht, wir müssen und wollen und werden immer wieder davon reden. Und nicht so, wie ich dann manchmal denke, oh, den Mund halten kann ich gut. Aber das genau ist nicht diese Entscheidung, mich drin zu üben und zu sagen, ja, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, wo erlebe ich Gott? Das nächste, dieses, wir wollen aufeinander Acht haben. ist eine alte Geschichte und trotzdem berührt sie mich jedes Mal wieder. Bei einer Olympiade für Behinderte in den USA, 400 Meter Endlauf, und sie laufen, diese versehrten, diese gehandicapten Leute, es sieht alles andere als elegant aus. Es ist schon einige Jahre her. Und kurz vor dem Ziel stürzt dieser Erste, der eigentlich sicher über die Ziellinie hätte kommen müssen, er fällt hin. Und was passiert? Der Zweite, der rennt nicht vorbei, der ergreift nicht seine Chance, sondern er beugt sich herunter und hilft ihm. Und der Nächste auch. Und sie alle kommen gemeinsam über die Ziellinie. Also nicht Hauptsache ich, ich bin vorne, ich bin Erster. Mache ich gerne beim biblischen Unterricht mal, dass wir dann irgendwelche Wettkämpfe haben, wo es dann darum geht, wer haut als Erstes auf den Buzzer drauf. Ja, solche Momente gibt es auch, aber nicht hier, nicht im Blick auf Gemeinschaft, nicht im Blick aufs Christsein, sondern zu sagen, aufeinander Acht zu haben. Und wisst ihr, das Spannende ist bei dem Text, bei dem Wort, was hier steht, dieses Wort kommt aus dem Bereich der Spionage. Also ich übersetze das mal sehr frei. Spioniert euch in der Gemeinschaft aus, in der Gemeinde. Was macht ein Spion? Der will genau wissen, was. Er hat einen Auftrag, er soll etwas in Erfahrung bringen. Und genau das dann zu sagen, im guten Sinne jetzt zu sagen, ja, ich möchte etwas von dir wissen. Ich gehe auf dich zu, ich löchere dich mit Fragen, ich bin an dir interessiert. Und nicht, um das in die Bildzeitung zu stellen, aber vielleicht ins Gebet, wäre so etwas. Und da dieses wache Interesse zu haben, wirklich ganz bewusst. Und gestern war das auch in einer Gruppe, da kriegt ihr auch mit, wir haben uns erstmal vorstellen, ich sage jetzt mal müssen, das ist meine Ergänzung. Das heißt, wir waren uns gar nicht so nah, dass wir uns mit Namen nennen konnten in der Gruppe. Jetzt könntest du sagen, schade, ne? Gemeindetag und man kennt sich nicht. Aber es ist eine Chance. Jeder Gottesdienst, jedes Kaffeetrinken, jede Begegnung ist eine Chance, ein waches Interesse am anderen zu haben. Und nicht eben halt, wenn ich sage, das kommt aus der Spionage, dann nicht auf dem Hintergrund ja mit Misstrauen und zu sagen, du kriegst nur gerade so viel mit, ne, wie. Sondern einander deutlich wahrzunehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr wahrzunehmen. Also nicht nur, dass der andere hat Schnupfen, ja. Nein, manchen kann man es abspüren, da trägt jemand eine Last mit sich herum. Auch das, aufeinander Acht haben. Dann vielleicht mal weiter zu fragen, nicht nur geht's dir gut oder dir geht es doch gut, oder am schlimmsten ist, wenn man fragt, wie geht's dir gut, und der andere sagt, nein, ach, das ist aber schön. Das heißt, der hat überhaupt nicht zugehört. Das meine ich damit, also diese Oberflächlichkeit. Ich will eigentlich gar nicht wissen, wie es dir geht. Also, passt an der Stelle nicht rein. Und in einer Fernsehsendung wurde darüber berichtet einmal, dass ja, man hat ein Experiment gemacht, kennt ihr vielleicht auch, in der Fußgängerzone jemand zurechtgemacht, entsprechend sah verletzt aus und es war ja eigentlich eine große Katastrophe. Da hat sich keiner für interessiert. Man läuft dran vorbei, man nimmt es nicht wahr. Aus Angst, mir könnte ja Ähnliches passieren. Oder ich habe keine Zeit, siehe barmherziger Samariter, was man so nach außen tut. Die notwendige Hilfe unterbleibt. Unterlassen Hilfeleistung? Naja, das sind ja die anderen. Sind ja genügend. Ich nicht. Also, die Frage ist, nehmen wir einander wirklich wahr? Und ich sage nochmal, das ist eine Entscheidung. Wir wollen. Wer es heute Morgen hört mit dem Vorzeichen Christian, unser Pastor hat gesagt, ihr müsst. Falsch. Falscher Gottesdienst. Nicht hier, nicht jetzt. Einander wahrzunehmen. Und das dann auch mitzutragen. Es ist nicht nur ein Aushalten, sondern es geht wirklich darum, um Interesse, um Informieren, um Nachfragen und Fördern. Den anderen zu fördern. Das tut gut. Und das baut mir schon die Brücke zum anderen, einander anspornen. Deswegen habe ich den Text nämlich auch, der fiel mir vor die Füße sozusagen, einander anzuspornen. Und auch hier muss man sagen, das Wort, was hier steht, hat auch eine stärkere Bedeutung. Also nicht so ganz harmlos, sondern das heißt eigentlich, provoziert einander. Aber nicht in einer negativen Art und Weise, sondern fordert euch heraus. Fordert euch heraus zum Guten. Zu dem, was euch Gott näher bringt. Fördern auf diesem gemeinsamen Weg zu Gott. Vielleicht, wenn ihr ein Bild braucht, schiebt den anderen mal ein bisschen mehr in Richtung Gott. Das könnte sich auch dahinter verbergen. Vielleicht ist es am Anfang noch etwas schwierig, weil dir Widerstände groß sind, aber einander zur Liebe, zu guten Taten herauszufordern, das ist dieses Lebt in der Liebe unserer Jahreslosung. Das steckt für mich dahinter. Ganz praktisch, also nicht nur fromme Sprüche klopfen, ich bin für dich da, ich würde dir gerne helfen und, sondern kreativ zu werden. Wie kann diese Liebe meine Hände, meine Füße, meinen Mund, meinen Kopf, all das in Bewegung setzen? Zur Liebe zu provozieren. Und ein letzter Gedanke. Wir wollen unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Ich konnte mir es nicht verkneifen, so einen Notausgang mal zu nehmen. Es gibt ja viele Ursachen dafür, dass sich Menschen innerlich oder äußerlich zurückziehen. Innerlich, das sieht man vielleicht nicht, das ist die Vorstufe, aber irgendwann kommt das oft dann doch dazu, dass Leute dann nicht mehr kommen. Das heißt, man hat mitgekämpft, man hat mitgetragen, man hat mitgebetet und vielleicht hat sich dann wenig getan. Man hat den Eindruck, dass es wie Kampf gegen die Windmühlen, Don Quixote lässt grüßen. Man ist mit seinen Kräften, seiner Hoffnung, seiner Liebe am Ende. Es gibt diese Fliehkräfte, so habe ich es mal genannt. Also Argumente dafür, such dir einen anderen Laden. Ich habe gestern gesagt, das ist mein Laden, die Identifikation damit. Aber es zu sagen, ich suche mir einen anderen Laden und eine andere Gemeinde, andere Leute und vergesse dabei, ich nehme mich selber mit. Mit meinen Altlasten, mit dem, was vielleicht auch eine Enttäuschung da war. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, ja. Es gibt verletzendes Verhalten anderer, die alles andere als ein Ansporn sind, zu sagen, ich bleibe dabei. Und na, ich will den anderen zur Liebe provozieren, ja. Oder vielleicht gibt es auch manchmal nur einfach fehlende Anerkennung. Mich sieht hier doch keiner. Wenn ich hier etwas mache, Dankbarkeit, wie wohl, wir haben eine gute, also ich finde das zumindest im Gottesdienst immer wieder schön, diese Dankkultur, wenn am Ende nicht nur der Technik, auch wenn ihr ganz oft im Fokus steht, das ist auch schön, aber an vielen anderen Bereichen, wenn gedankt wird, zu sagen, wir wollen das wirklich ins Fernglas reinholen, ganz nah an uns heranbringen. Oder was genauso Fliehkraft hat, ist so ein Dauergaststatus in einer Gemeinde. Ich krieg doch alles mit, ich bin doch überall dabei. Ja, aber du trägst keine Verantwortung. Kannst du gar nicht, nicht in dem Maße. Bei ältesten Diakonwahlen an solchen Stellen bewusst mit dabei, im Blick auf Mitarbeit und, zu sagen, ja, ich möchte auch da einen Schritt in die Verbindlichkeit tun, denn das ist sozusagen die Kehrseite dessen, zu sagen, man kann mit mir rechnen. Das ist nicht so wie im Himmel, wo man sich wundert, wer da ist und umgekehrt überrascht ist, wer nicht da ist, sondern in der Gemeinde sollte es einfach schön sein zu sagen, ja, ich freue mich, dich zu sehen, dir zu begegnen und von daher nicht nur zu sagen, meine einzige Möglichkeit ist Rückzug, Pause, Gemeindeflucht. Es ist, ich wage es zu behaupten, zu sagen, es ist gefährlich, sich rauszuziehen. Jeder braucht eine geistliche Heimat, ein geistliches Zuhause. Und Gott sei Dank ist das größer als das, was an Menschen hängt. Die Tür zu Gott ist offen, damit beginnt es. Und dann ein weiteres, immer neu sich dafür zu entscheiden, für das Miteinander, für die anderen, auch die Schwierigen, ja, die gehören auch dazu. Je näher wir Jesus Christus sind, desto näher können wir auch einander kommen. Ich habe das mal mit dem, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, ich habe mal so einen Fahrradreifen mitgebracht, mit den Speichen. Und wenn Jesus das Zentrum ist, die Speichen haben alle ihren Halt in der Mitte bei Jesus. Und da kommt man sich nahe. Je weiter das an den Rand drückt, desto weiter sind wir auch voneinander weg. Also es gehört zusammen und sich gegenseitig zu ermahnen. An der Stelle hätte ich jetzt erwartet, dass mal irgendjemand sagt, nee, Pustekuchen, mein lieber Freund. So einfach ist es nicht. Das ist doch krass, einander zu ermahnen. Da wird nicht gemeint, kritisiert einander. Das ist nicht der Punkt. Das können wir gut. Das wäre zu einfach. Sondern da geht es wirklich darum, einander zurechtzuhelfen, nicht zuzugucken. Wenn wir schon das Thema Liebe bemühen, dann müssen wir sagen, dass in meinen Augen ganz oft auch Lieblosigkeit einfach da geschieht, wo man jemand laufen lässt. Einfach den Mund hält. Ich weiß, das geht in die falsche Richtung. Dann aus Liebe wohlgemerkt, dann auch zu sagen, so ein Warnschild oder ein Achtungsschild, du kommst hier ins Schlittern, dein Glaube kann baden gehen dabei. Einander ermutigen, nicht aufzugeben, Jesus im Blick zu behalten, Hoffnung für das Miteinander zu behalten und zusammenzubleiben. Und vielleicht das Schwerste dabei ist der Schluss. Das ist kein Job oder keine Aufgabe nur für Pastoren und Älteste oder Diakone, sondern das wird uns Christen, ich sage das mal ganz bewusst so breit, uns allen in unser Stammbuch reingeschrieben. Lasst uns, nicht ihr lieben Pastoren, ihr lieben Ältesten, macht mal, ihr lieben Mitarbeiter oder was weiß ich wo. Nein, es ist gemeinsam Verantwortung zu tragen. Das ist Gemeinschaft. Wir nehmen einander wahr, wir leiden miteinander, wir freuen uns miteinander. Und aus dem ganzen Bundeln möchte ich das noch einmal auf andere. Wie können Schritte auf diesem Weg aussehen? Beten, ganz praktisch. Öffne mir die Augen, lass mich die Menschen sehen, wie du sie siehst. Auf wen sollte ich zugehen? Wer braucht meine Hilfe? Ganz praktisches Gebet, was mich vielleicht, dich vielleicht in Bewegung setzen könnte. Oder wie sieht's? Mut machen. Es gibt Leute, die haben die Gabe der Ermutigung. Aber ich glaube, das ist für uns alle. Wem könnte ich Mut machen? Wer braucht den Blickkontakt? Wer braucht mal das Wort gleich beim Kaffee trinken? Fangen wir an, einander zu ermutigen. Oder Offenheit und Einsicht. Gib mir die Offenheit und die Einsicht, von anderen ja ermahnen zu lassen, korrigieren zu lassen, an die Hand nehmen zu lassen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und nicht zuletzt aktiv mitzugestalten. Was kann ich tun, was kannst du tun, ja, für das Miteinander, damit es gelingt, damit es gut oder besser wird, dass sie stärker wird, diese Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet, wir leben gemeinsam von dem, was Jesus Christus uns ermöglicht hat. Und deshalb lasst uns uns dafür entscheiden. Wir wollen uns Gott nähern. Wir wollen an dieser Hoffnung festhalten. Wir wollen aufeinander Acht haben. Und wir wollen unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Wir können. Und ich finde, das für mich am stärksten im Hintergrund ist, Gott traut es dir zu. Gott traut es mir zu. Wir können. Wollen wir das? Jesus, ich danke dir für ein lebendiges Wort für uns alle. Und danke, dass wir auf dieser Grundlage leben, dass der Weg frei ist, dass die Begegnung mit dir, mit deinem Vater jederzeit möglich ist, dass du uns deinen Geist gegeben hast, Früchte wachsen lassen willst, Gaben geschenkt hast und uns zusammenstellst in einer Gemeinde und Gemeinschaft, die von dir geprägt sein soll. Und wir bitten dich, dass wir als Gemeinde und Gemeinschaft immer mehr zu dir hinwachsen und ja, ein Gesicht bekommen, eine Identität haben, die aus dieser Liebe zu dir entspringt, die dir ähnlicher wird. Herr, schenk uns dazu den Mut, die Kraft, das Durchhaltevermögen und den Blick für dich und füreinander. Amen.